Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Waldpilzwelten. Mein Name ist Angela Simonsmeier und am anderen Mikrofon ist wie immer Markus Blaschke. Unser Thema heute ist Pilzmikroskopie und da muss ich jetzt als allererstes mal eine Frage stellen, Markus. Warum sollte sich ein Pilzkundler eigentlich mit Mikroskopie beschäftigen? Ich meine, so Steinpilz, Pfifferling und so, ne? Die erkenne ich ja so. Also für wen ist Mikroskopie eigentlich eine gute Sache, so im Bereich Pilze?
Ja, da fallen mir zwei Dinge ein. Das eine sind dann die etwas fortgeschritteneren Pilzkundler. Die werden nämlich feststellen, wenn sie dann so nach und nach mehr und mehr Arten kennenlernen, dass man irgendwie leider an Grenzen kommt. Also klar, den Steinpilz jetzt, den kann ich noch gut ansprechen, den Pfifferling, alles kein Problem. Also ich sag mal, was für die Küche ist, da gibt's keine Notwendigkeit, sich jetzt der Pilzmikroskopie hinzugeben. Aber wenn man dann doch mal in eine Artengruppe, Gattung tiefer einsteigen will, dann kommt man leider oft an Grenzen und dann wird man feststellen, dass man sowohl überhaupt erstmal, um Arten definieren zu können, da bei vielen mikroskopische Merkmale braucht. Und dann gibt's aber noch eine andere Gruppe, das ist jetzt von unserem Lehrbereich in Anführungsstrichen. Das ist nämlich, wenn man sich mit Pilzpathogenen oder so beschäftigt, da muss man auch viel mit Kleinpilzen sich beschäftigen und da ist auch unerlässlich, da braucht man unbedingt Gerätschaften, um sich eine neue Welt zu erschließen. Und das finde ich das Faszinierende am Mikroskopieren, dass man plötzlich in einer ganz anderen Form die Dinge sehen kann, was einem halt mit unseren Augen jetzt ohne Hilfsmittel verborgen bleibt.
Ja, da gibt es ganz, ganz tolle Sachen, die man da unter Mikroskop sehen kann. Also ich bin auch immer wieder überrascht, was es da für abgefahrene Strukturen gibt. Kommen wir noch mal kurz zu den, ich sag mal in Anführungszeichen, Großhutpilzen zurück. Ja? Was wären denn da so für Gattungen, die so ganz klassisch eine mikroskopische Untersuchung erfordern, um da eine Art Zuordnung vorzunehmen?
Naja, es gibt da so eine Gruppe, die finde ich ganz faszinierend. Das sind die Dachpilze. Und da ist es so klar, den rehbraunen Dachpilz als solches grob anzusprechen, das funktioniert. Aber wenn man dann mal in die Literatur schaut, dann sieht man schon, oh, von diesem rehbraunen Dachpilz-Konglomerat, sage ich jetzt mal, da gibt es ja mehrere Arten. Und bei diesen Dachpilzen, da kann man halt auch sehr schöne Strukturen sehen. Also das macht dann richtig gleich Spaß. Das ist auch nicht schwierig. Das ist dann, wenn man ein ordentliches Mikroskop hat, relativ einfach, da was zu machen. Kommen wir sicherlich gleich noch drauf. Dann aber auch zum Beispiel bei den Täublingen kann das eine enorme Hilfe sein, zu mikroskopieren. Und dann vor allem viele der Braunsporer, da ist es fast unerlässlich. Also bei den Hutpilzen, da muss man ran mit dem Mikroskop, wenn man da tief einsteigen will.
Ja, und wie ich dann neulich auch in einem Kurs festgestellt habe, die ganzen Corticiaceen, also die ganzen Rindenpilze, die sind da auf alle Fälle auch mit dabei, wo man ohne Mikroskop im Grunde kaum eine Chance hat.
Genau, da gibt es nur wenige Arten, die man eigentlich so ansprechen kann im Gelände, ohne Hilfsmittel und dann die vielen feinen Strukturen. Ist halt leider gar nicht anders möglich.
Ja, aber eine, wie du schon gesagt hast, eine ganz eigene Welt und da gibt es ganz, ganz tolle Sachen zu entdecken. Kommen wir mal zur notwendigen Ausstattung. Das ist ja alles, sage ich mal, bei Bedarf ein nicht ganz so günstiger Spaß, ne? Also so ein gutes Mikroskop, da muss man schon ein bisschen was für hinlegen. Was brauchen wir denn so an Grundausstattung?
Naja, ich würde noch einen Schritt mal zurückgehen. Ich würde jetzt noch zwei Dinge auftrennen, bevor wir unmittelbar so die Geräte kostenmäßig anschauen, und zwar zwei Bereiche erstmal, damit klar ist, um was es uns jetzt hier geht. Wenn man von Mikroskop allgemein spricht, dann kann man das nämlich noch unterteilen. Das eine sind die sogenannten Auflichtmikroskope und das andere sind die Durchlichtmikroskope. Die Auflichtmikroskope kommen auch oft unter dem Namen Binokular und das kann man sich vorstellen eigentlich wie eine sehr gute Lupe, sage ich jetzt mal. Da sind Vergrößerungen möglich, ganz klassische Art. Also man schaut wirklich in unserem Fall auf den Pilz von oben drauf sozusagen mit beiden Augen. Dadurch kann man auch dreidimensional Strukturen gut erfassen. Und da sind Vergrößerungen möglich, so im Regelfall bis 40 in Einzelfällen. bei sehr guten, teuren Geräten bis 120-fach. Das ist dann so das Limit, was da so geht. Und das ist auch schon ein eigener Kosmos und kann dann auch später helfen, wenn wir noch Präparate für die Durchlichtmikroskopie vorbereiten müssen. Aber es ist jetzt nicht zwingend notwendig. Man kann auch Durchlichtmikroskopie, und um die geht es uns eigentlich, machen. Und für diese Durchlichtmikroskopie, da brauchen wir halt das, sage ich jetzt mal, das klassische Mikroskop, wo die Beleuchtung also wirklich von unten kommt, durch unser Präparat durch, und wir das dann eben anschauen müssen. Und klar, ein solches Gerät braucht man dann dafür. Und da muss man halt sagen, es gibt da auf dem Markt so Kindergeräte, die sind für unsere Zwecke leider ungeeignet, weil da einfach, A, ist das sehr ermüdend, man kann nicht viel sehen, die Schärfe ist extrem schlecht und man hat da keinen Erfolg. Also man braucht da schon halbwegs vernünftige Apparaturen, und ja, das ist halt die Grundanschaffung. Daneben, die anderen Sachen sind noch ein paar nötig, aber die sind dann eher kleinteilige Sachen. Das fängt an damit, dass wir erstmal Objektträger brauchen. Das sind rechteckige Gläschen, dürften so ungefähr 1 Millimeter, schätze ich, dick sein. Und auf die wird dann nachher unser Präparat draufgelegt, und die kauft man so in der Regel im 50er-Pack sich ein. Dann brauchen wir sogenannte Deckgläschen. Das sind ganz feine, dünne Gläser, die nachher auf das Präparat draufgelegt werden, damit unser Mikroskop keinen Kontakt mit dem Wasser hat oder der Flüssigkeit, in der wir unser Präparat dann drinne haben. Und dann brauchen wir noch eine sehr, sehr feine Pinzette. Also da muss man wirklich darauf achten, dass man da ein gutes Exemplar erwischt. Dann gibt es noch Präpariernadeln. Dann kann man die Teilchen, die man da auf dem Objektträger hat, noch weiter zerfetzen, sage ich jetzt mal, um die Einzelstrukturen besser erkennen zu können. Was fehlt da noch? Also mir fällt dann auf jeden Fall noch ein Radiergummi sollte man zur Hand haben, um nachher dann das Deckgläschen vorsichtig drücken zu können, dass das nämlich nicht zerplatzt. Wenn man da mit dem Finger drauf geht, ist schlecht, dann kann man nachher seinen eigenen Fingerdruck untersuchen, aber vom Pilz sieht man nicht mehr viel, weil das Fett sich da absetzt. Und wenn man da mit harten Dingen draufdrückt, dann zerplatzen diese Deckgläschen leicht. Deswegen unbedingt noch eben meine Empfehlung, ein Radiergummi zur Hand haben. Ja, und dann vielleicht ein Einwegskalpell. Und was ich auf jeden Fall empfehle, das sind Rasierklingen, die ganz klassischen Rasierklingen. Und da auch eine Empfehlung von mir, ich breche die alle auseinander. Die sind ja zweischneidig. Und damit ich mich nicht selber schneide, wenn ich dann meine Rasierklinge anwende, dann breche ich die immer gleich in der Mitte durch. Das war das, was mir jetzt so spontan einfällt. Gut, was wir auf jeden Fall noch brauchen, ist ein Töpfchen in irgendeiner Form mit Wasser. Also, weil es wird in der Regel mit normalem Wasser mikroskopiert, Leitungswasser. Und da kann man sich entweder so ein kleines Gläschen mit so einer Pipette kaufen, oder man kann auch jedes Mal neu Wasser holen sich und dann einfach ein kleines Töpfchen und eine ganz einfache Pipette verwenden, um das Wasser auf den Objektträger aufzubringen. Ja, das waren die Dinge, die mir jetzt so spontan eingefallen sind.
Ja, es gibt natürlich Einführungsliteratur zur Funktionsweise des Mikroskops. Da hast du ganz toll schon eine Recherche vorher gemacht. Da war ich total dankbar dafür. Das musste ich nämlich nicht mehr machen. Und zwar Walter Engler. Der hat einen Einführungskurs in die Pilzmikroskopie online gemacht. Und der erklärt quasi die Grundbegriffe, auf welche Struktur man achten muss, und auch die Funktionsweise eines Durchlichtmikroskops ganz, ganz anschaulich. An der Stelle ein Punkt, der mir jetzt noch zu den Kindermikroskopen eingefallen ist. Ich habe nämlich sowas auch zu Hause stehen. Das sind meistens welche, die nur ein Okular haben, wo man also mit einem Auge durchguckt. Das ist wahnsinnig ermüdend auf die Dauer. Ja? Und wer sich ein bisschen mit Pilzmikroskopie beschäftigt, der wird feststellen, dass man dann oft am Ende doch eine Stunde oder anderthalb da dran sitzt. Ja? Und da ist also nur ein Okular wirklich tödlich für das Durchhaltevermögen. Also gut sind zwei Okulare, und die guten Mikroskope haben dann auch eine Möglichkeit, wo man die Dioptrien, wenn man Brillenträger ist, die Dioptrien einstellen kann. Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt bei der Anschaffung. Kostenmäßig ist da, glaube ich, nach oben fast keine Grenze, oder? Also es ist wirklich, also bei den großen Herstellern, so wie Zeiss und Leica und so weiter, also da gibt es nach oben fast keine Grenzen. Also es sind natürlich auch sehr, 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 sehr gute Geräte, da brauchen wir nicht reden, ne? Aber ich denke, so im guten Mittelfeld gibt es auch durchaus Geräte, mit denen man im Privaten gut arbeiten kann.
Ja, man muss auch dazu sagen, dass sich da eigentlich von der vom Material und so gar nicht so viel getan hat. Also klar, an viele teurere, da ist jetzt Elektronik dran angeschlossen worden, aber eigentlich kommt es beim Mikroskopieren auf die Mechanik an. Und da hat sich seit, ich würde mal sagen, Jahrzehnten nicht wirklich viel getan. Also auch ältere Geräte sind da noch sehr gut geeignet, wenn sie jetzt nicht verschmutzt sind oder so stärker. Und was man vielleicht noch zum Mikroskop selber sagen muss, ist natürlich dann die Vergrößerung. Also wir haben einmal oben, wo man reinguckt, das Okular. Das hat so in der Regel 10-fach. Und dann haben wir unten die Objektive. Und die gehen so ungefähr von 4 bis zu 100-fach. Und das Ganze muss man dann multiplizieren. Also wenn ich ein 10-fach Okular habe und unten ein 4-fach Objektiv, dann habe ich also eine 40-fache Vergrößerung. Und entsprechend bei 10 und 100, dann 1000-fache Vergrößerung. Eine Besonderheit gibt es bei der 1000-fachen Vergrößerung noch zu beachten. Da braucht man in der Regel, um überhaupt vernünftige Bilder sehen zu können, das sogenannte Immersionsöl. Dieses Öl muss man zwischen das Objekt und das Objektiv bringen mit einem kleinen Tropfen. Und dieses Immersionsöl, das kann man sich in kleinen Fläschchen kaufen, kostet nicht die Welt, kriegt man beim entsprechenden Zubehör auf jeden Fall angeboten. Es geht nämlich nicht, dass man vom Objektiv aufs Objekt über die Luft guckt, weil dann kriegt man einfach keine Schärfe hin, sondern da benötigt man eben also in der Regel dieses Öl, um dann auch wirklich ordentliche Bilder zu haben.
Ja, also es gibt tatsächlich inzwischen auch Geräte, die eine 1000-fache Vergrößerung ohne Immersionsöl schaffen. Also wir haben da in der Uni beispielsweise haben wir tatsächlich, ich glaube, das ist Leica, wenn ich mich jetzt nicht alles täuscht, haben wir Geräte, die eine 1000-fache Vergrößerung ohne Immersionsöl leisten. Das ist natürlich sehr komfortabel, ne? Also wenn man da nicht mit dem Öl rumtun muss, ja. ist schon so ein bisschen ein klein wenig eine Sauerei. Da immer den Öltropfen dann da auf dem Deckgläschen und am Objektiv und so weiter. Das muss man dann sauber machen und so weiter. Naja, also solche Geräte kosten dann aber schon richtig Geld. Das ist auf alle Fälle ein Punkt. Der Klassiker ist tatsächlich das Immersionsöl-Objektiv. Damit sind wir schon im Grunde bei einem ganz interessanten Punkt, nämlich bei den Chemikalien. Da gibt es ja Tod und Teufel, ja. Also man kann mit einer ganzen Reihe von Chemikalien von Färbereagenzien sein Präparat anfärben, um verschiedene Strukturen sichtbar zu machen. Manche Chemikalien reagieren auch mit einzelnen mikroskopischen Strukturen und die Art der Reaktion ist dann quasi ein Bestimmungsmerkmal. Und hier wäre jetzt mal interessant, was ist so die Grundausstattung, die wir brauchen? Das unterscheidet sich natürlich auch so ein bisschen von der Artengruppe, die wir uns da oder von der taxonomischen Gruppierung, die wir uns da besonders anschauen wollen. Also oft kristallisiert sich ja bei den Leuten dann so ein Steckenpferd heraus, ne, mit welcher Gruppe sie sich besonders gern beschäftigen. Und da gibt es natürlich dann Spezialchemikalien, die da zur Anwendung kommen. Aber was ist jetzt für jemanden, der anfängt, so ein Grundstock an Chemikalien, mit dem man in der Breite gut arbeiten kann?
Naja, eigentlich braucht man gar nicht viel. Also ich finde, dass man schon sehr, sehr viel erstmal mit Wasser alleine machen kann. Also ob man Färbemittel braucht, klar, manches vereinfacht das, aber es ist halt, wie du schon beim Öl angesprochen hast, ja auch immer ein bisschen eine Schweinerei. Eine Sache, da kommt man schließlich nicht irgendwann mehr rum, das ist Melzers Reagenz. Das ist eine jodhaltige Lösung und die braucht man, um zu prüfen, ob Strukturen amyloid, also reagieren, und dann eine Blaufärbung verursachen oder Dextrinoid. Also da geht es um Stärkeanteile in dem Pilz, die nachgewiesen werden können. Dann haben wir es mit einer Braunfärbung zu tun. Und das ist ein Merkmal, das sehr oft abgefragt wird und da kommt man dann schließlich eigentlich nicht rum. Das, was ich noch sagen kann, was helfen kann, ist dann eben noch ein Färbemittel und da hat sich eigentlich Kongo Rot sehr bewährt. Also das funktioniert relativ leicht, das kann man im entsprechenden Handel sich so fertig angemischt erwerben, ist auch nicht wahnsinnig teuer, da liegt man irgendwie so beim Fläschchen bei ein paar wenigen Euro. Und das hält auch ziemlich, ziemlich lange. Eins fällt mir dann noch ein, das ist KOH, 3%ige Verdünnung. Die Pilzmikroskopie ermöglicht auch, dass man Dinge sich erst später genauer mal anschaut. Also ich habe jetzt bei meinem Spaziergang einen Pilz gefunden, nehme den mit nach Hause, habe aber an dem Abend zum Beispiel keine Zeit, sondern ich sage, ach, das ist was dann für die Wintermonate, da gucke ich mir dann die Mikrostrukturen genau an. Ich habe den Pilz draußen fotografiert, habe mir Informationen aufgeschrieben und trockne ihn dann. Und dann kann ich ihn eben auch im Winter mikroskopieren. Und da ist es schwierig, den wieder mit normalem Wasser quellen zu lassen. Da empfiehlt es sich dann so getrocknete Pilzpräparate in der verdünnten KOH-Lösung aufzulösen und dann zu mikroskopieren. Aber ich sage mal, das ist wirklich der Grundstock, mit dem man schon sehr, sehr weit kommt. Es gibt natürlich ein paar einzelne Gattungen, da braucht man dann vielleicht ein bisschen mehr, aber das geht über das, was ich normal brauche, weit hinaus.
Ja, also es empfiehlt sich im Übrigen auch, sich vorher schlau zu machen, wie gesundheitsschädlich die einzelnen Chemikalien sind, mit denen man da hantiert. Also es gibt durchaus in den Pilzen, auch in der Mikroskopie, Färbemittel und Reagenzien, die gesundheitsschädlich sind, also krebserregend insbesondere, da sollte man sich also vorher schlau machen, wenn man sowas bestellt, wie vorsichtig man tatsächlich damit umgehen muss. Ein Trick, den viele Mikroskopiker gerne anwenden, ist, dass sie erst in Wasser präparieren und dann, wenn sie, sage ich mal, im Bestimmungsschlüssel an einen bestimmten Punkt kommen, wo sie dann mit einem Färbemittel arbeiten müssen oder mit Melzers Reagenz beispielsweise, dass sie diese Chemikalie dann durchziehen. Das bedeutet, dass man im Prinzip an einer Seite des Deckgläschens so einen Tropfen hinsetzt und dann mit einem Filterpapier auf der anderen Seite diese Lösung dann durchzieht durch das Präparat. Und das ist eigentlich eine ziemlich elegante Möglichkeit, dass man quasi nicht sofort beispielsweise ein Präparat mit Melzer präparieren muss. Also Kaffeefilter, glaube ich, oder sowas, ne? Oder auch so ein Zellstoff, das funktioniert da ganz gut.
Genau, das funktioniert. Kann man sich klein schneiden, dann kann man das gut hantieren und dann geht das. Und nachher auch nochmal mit Wasser durchspülen, meistens nach dem Einfärben. Macht auch Sinn. Also.
Okay.
Genau. Manche Dinge färben ja doch sehr, sehr intensiv und dann hat man überall das Färbemittel in Anführungsstrichen und dann ist es besser, nochmal mit Wasser nachzuspülen, also wieder einen kleinen Wassertropfen neben mein Deckgläschen aufbringen und auf der anderen Seite wieder durchziehen. Dann haben wir das viel klarer und dann sehen wir auch die Strukturen oft wieder sehr gut. Und der Kontrast steigt enorm, also das bringt was.
Ja, womit man sich auf alle Fälle beschäftigen muss, bevor man ans Mikroskop geht, wenn man das noch nie gemacht hat, ist, wie schaut eigentlich auf zellulärer Ebene die Pilzanatomie aus? Ne? Also ich muss erstmal wissen, wie sind eigentlich die strukturellen Unterschiede, zum Beispiel zwischen Ask- und Basidiomyceten, mit welchen Strukturen rechne ich da überhaupt? Wie sollte das im mikroskopischen Bild ausschauen und wonach muss ich Ausschau halten? Welche Merkmale sind eigentlich so bestimmungsrelevant? Und da gibt es natürlich die ganze Menge an Literatur, ja, so Einführungsliteratur. Wir werden so ein paar Beispiele auf alle Fälle in den Shownotes verlinken, was online frei verfügbar ist. Also Walter Engler habe ich schon angesprochen. Hans-Dieter Zehfuß, der hat eine Serie im Tintling veröffentlicht, mit ganz tollen Bildern übrigens. Da geht es auch viel um den Einsatz von Chemikalien, also welche Strukturen man wie gut anfärben kann. Und das ist also auf alle Fälle ein Punkt, bevor man jetzt irgendwie anfängt, mit Bestimmungsschlüsseln zu hantieren, dass man sich auch erstmal das ganze Fachvokabular so ein bisschen aneignet. Ich überlege gerade, wo hatte ich ein gutes Glossar gesehen? Ich glaube, das war auch Walter Engler. wo quasi hinten im Glossar
nochmal. Richtig, das stimmt.
Da ja, ist hinten. Wo hinten nochmal, genau, die Fachbegriffe einfach erklärt werden. Was sind Gliozystiden? Was sind Paraphysen? Was bedeutet Amyloid? Und so weiter und so weiter. Also gerade diese Bestimmungsschlüssel, die einschlägigen, die strotzen natürlich vor solchen Fachbegriffen. Und da lohnt es sich, sich da vorher oder gerade am Anfang mal so ein Glossar daneben zu legen, um zu schauen, was bedeutet das eigentlich und wie mache ich auch solche Strukturen sichtbar, ja?
Und was natürlich auch ganz, ganz toll ist, ist das Buch von dem Heinz Clemenceau, Großpilze im Mikroskop. Da hat der natürlich als Profi, muss man sagen, mit absolutem Top-Werkzeug und Top-Ausrüstung so Bilder gemacht. Aber um eine Vorstellung zu kriegen, was man da sehen kann, ist das super. Also weil da kann man, der hat wirklich alles dargestellt, was man irgendwie darstellen kann. Und das bei ganz einfachen Pilzen. Also die, die wir auch wirklich regelmäßig im Wald finden. Und weil wir beide ja viel mal dazu gemacht haben, sind da halt so Arten wie der Ockertäubling, ne? Also jedermann bekannt. Ja, genau. Oder dann ein klassischer Reizker, da hat er den Fichtenreizker genommen. Dann der breitblättrige Rübling, Megacolybia, und der Butterrübling und der violette Lacktrichterling. Und was jetzt im Augenblick schon hin und wieder bei uns zu sehen ist, der klebrige Hörnling als ein Vertreter mal der Nicht-Hutpilze. Und da kann man natürlich das auch mal sich anschauen, diese Bilder. Und die sind, wenn ich das jetzt gestern richtig gesehen habe, ja überwiegend im Netz auch verfügbar auf der Seite der DGFM. Und dann hat man eine Vorstellung darüber, was man da eigentlich selber im Mikroskop nachher mal sehen kann, wenn man es eigenermaßen hinbekommt. Also man kann diese Perfektion vom Heinz Clemenceau nicht erreichen. Das wäre utopisch. Selber, wo greift man an? Als erstes bei so einem Hutpilz, da wird man ein bisschen was von der Lamelle nehmen. Und wichtig ist, dass man da die Pinzette sich nimmt und wirklich nur ein ganz kleines Stückchen überhaupt erstmal sich da abnimmt. Und da muss man auch schon mal ein Gefühl bekommen, wie wichtig es ist, dass man nur ganz mit wenig arbeitet, wenig Material. Mhm. Wenn man da nämlich zu viel erwischt, dann sieht man da gar nicht viel. Und was dann auch wichtig ist, ist, dass man sich nicht dann aufs Innere konzentriert, sondern in den Randbereich geht. Also da kann man die Strukturen meistens dann am besten überhaupt erfassen. Und zum Ablauf möchte ich noch einen Tipp auf jeden Fall noch abgeben, wenn man mit dem Mikroskop arbeitet. Man kann sein Mikroskop, aber auch das Material leicht kaputt machen, wenn man mit einer zu starken Vergrößerung rangeht am Anfang. Also was ich unbedingt empfehle ist, immer wenn ich anfange, ich mache unten das kleinste Objektiv. Also bei mir ist das ein 4- oder 5-fach-Objektiv. Das kommt unten hin. Dann gucke ich und stelle alles scharf. Und wenn das dann scharf ist, kann ich auch bedenkenlos aufs nächstgrößere Objektiv drehen. Das kleine Objektiv hat den großen Vorteil, es ist ganz weit noch von dem Objekt entfernt. Also ich habe genug Platz und ich kann da nichts zerstören. Und wenn ich dann gedreht habe, dann nehme ich die nächste Vergrößerung, stelle wieder scharf. Meistens brauche ich die gar nicht weiter, das ist dann 100-fach. Und bei mir geht es dann weiter mit unten im 40er Objektiv, 400-fache Vergrößerung entsprechend. Und da gucke ich mir dann eigentlich dann viele, viele Details schon genauer an. Aufs 1000er muss ich gar nicht oft gehen, aber wichtig ist immer, wenn ich ein neues Objekt drunter mache, diese Schritte einzuhalten. Wieder auf die kleinste Vergrößerung, nämlich wenn ich auf eine große Vergrößerung gehe und dann nicht genau weiß, wohin, dann kann ich leicht was zerstören, weil also wenn ich dann kurbel an der Schärfe, dann kann durchaus das Deckgläschen oder sogar der Objektträger platzen. Und dann kann auch das Objektiv kaputt gehen.
Ja, also ist es so, dass je größer die Vergrößerung, desto länger ist das Objektiv, ne? Und desto geringer ist dann der Abstand zum Objektträger mit der Probe drin. Also das ist zum einen, wie du sagst, ne, also dass man vermeidet, dass man da irgendwie das Deckgläschen oder das Objektiv schrottet. Zum anderen hat es aber auch den Sinn, dass man sich orientiert, ja, in seinem Präparat. Also das sehe ich auch bei meinen Studenten ganz oft, dass die dann gleich mit der 400-fachen Vergrößerung einsteigen und dann ihr Objekt nicht finden.
Genau.
Ne? Also das die kleinste Vergrößerung hat einfach den Sinn, dass man sich erstmal orientiert, wo ist meine Probe überhaupt, ja, wo schwimmt die rum, und dass man dann gezielt die höheren Vergrößerungen einstellt. Im Übrigen auch etwas, was ich ganz oft sehe bei meinen Studenten, so eine Probe von einem guten Millimeter Breite ist nicht klein. Ja? Also wenn ich so ein Fätzchen von einem Millimeter Länge oder Breite rauszupfe, das ist noch keine kleine Probe, das ist meistens zu viel. Ja? Also man muss sich da ein bisschen rantasten, aber oft legen die Leute da wirklich sehr viel Material unter das Mikroskop. Und je dicker, je größer die Probe ist, desto mehr Probleme hat man in den hohen Vergrößerungen, weil das Präparat schlicht und einfach zu dick ist. Ne? Wir haben ein Durchlichtmikroskop, das heißt, je kleiner die Probe, je dünner, desto leichter tut man sich, weil die Zellschichten einfach nicht so dick sind, die da übereinander gelagert sind. Ja?
Genau. Und was dann bei den Pilzen auch noch, Hutpilze, dann interessant wird, das wird dann die Hutdeckschicht oben drauf. Da wird man auch analysieren müssen bei vielen Gattungen und Arten, wie die aufgebaut ist. Haben die eher rundliche Zellen? Haben die eher längliche Zellen? Gibt es da besondere Zellstrukturen? Und da, während das unten leicht bei der Lamelle mit einer Pinzette geht, dass man ein bisschen was abzupft, muss man da in der Regel schon Schnitte machen. Und da braucht man dann eben die Rasierklinge und da muss man halt sauber und fein dicht nebeneinander. Ich nutze einen Fingernagel zur Führung der Rasierklinge und schneide dann ganz dünne Scheibchen und die lege ich mir dann aufs Mikroskop. Und das braucht schon ein bisschen Übung, dass man erstmal dünne Scheiben hinbekommt. Also das ist ein bisschen Übungssache und da tut man sich leicht, wenn man zusätzlich noch das Binokular zur Verfügung hätte, weil sich unter dem Binokular eigentlich da es besser sehen lässt, wie dünn man eigentlich schneidet.
Ja.
Genau, und als letztes kommen meistens noch Teile des Stiels. Es gibt dann so Stielzellen besondere, auf die es auch noch drauf ankommen könnte. Und ja, das war es eigentlich dann so bei den Blätterpilzen, die drei Dinge. Bei manchen Gattungen kann man gleich am Anfang sagen, okay, ich nehme mir von allen drei Strukturen was und lege das auf einen Objektträger ins Tröpfchen rein und dann kann ich dort auch während des Mikroskopierens von einem Teil zum anderen schwimmen. Also da ist genug Platz.
Ja, es ist im Übrigen so, dass man in der Regel dann Spezialliteratur braucht, ne, für die entsprechende Gattung oder wo man sich gerade befindet. Also ich glaube, also ich sag mal, so ein in Anführungszeichen normales Pilzbuch, was einen Überblick über die gängigen Gattungen und Arten verschafft, das wird dann nicht reichen. Ja? Also wenn wir im Bereich Pilzmikroskopie sind, dann brauchen wir definitiv Spezialliteratur, zum Beispiel, was du vorhin angesprochen hast, ne? Pluteus, die Gattung Dachpilze, da wird man dann entsprechend Spezialliteratur für die Dachpilze brauchen, richtig?
Ja, das ist in der Regel so, aber manches, und da muss ich ein wichtiges Detail noch für die Pilzmikroskopie gleich anfügen, das kann ich eigentlich auch schon mit relativ einfacher Literatur oft erschlagen. Wenn ich an den Born denke, Sporengrößen, die sind auch bei ihm eigentlich alle schon benannt. Und das ist jetzt keine, an sich jetzt von keine Spezialliteratur in dem Sinne. Also es ist eine gute Pilzliteratur, aber der hat ja sonst keine Mikrodetails in größerer Menge.
Und damit sind wir bei einem Punkt, ne? Einem ganz wichtigen.
Ja, einem ganz wichtigen Punkt, den wir vorhin noch vergessen haben. Da, bei der Pilzmikroskopie, was man braucht, ist ein sogenanntes Messokular. Und zwar muss man ein Okular ersetzen mit einem, das eine Strichteilung im Inneren hat. Nur damit ist es dann möglich, im Verhältnis Größen zu messen. Und eigentlich, was auch noch wichtig wäre, ist, dass man das einmal, vielleicht kann man da irgendwo einen Bekannten oder in einem Labor mal nachfragen, zum Justieren für das eigene Mikroskop eine Messung machen kann. Da gibt es so Strichplatten und da muss man dann gucken, was macht bei mir eigentlich eine Einheit aus, weil das ist nicht immer ganz exakt und deswegen muss man das einmal testen eigentlich mit so einem Vergleichsobjekt.
Ja, wir sind da im Mikrometerbereich, also kleinste Abweichungen machen da bei der Messung schon durchaus was aus.
Ja, ich habe noch eine Sache. Wir waren jetzt bei den Blätterpilzen, ein bisschen was zu den Aphylloporales, den Nicht-Blätterpilzen haben wir auch schon gesagt. Aber eine Sache, die zum Mikroskopieren halt auch noch ganz nett und dann spannend ist, das sind so Kleinpilze, zum Beispiel auf Blättern. Und was ich unbedingt empfehlen kann, wenn man mal einfach so sich was anschauen will und ein bisschen was ausprobieren möchte, sind Mehltaupilze. Die kann es ja auf der Eiche, auf Ahorn, auf Hainbuche habe ich gestern gesehen. Die kann es auch auf vielen krautigen Pflanzen geben, Kleeblättern zum Beispiel. Und man sieht ja diesen weißen Belag und da sind die Fruchtkörper ganz spannend zu mikroskopieren. Also das lohnt sich auf jeden Fall, sich sowas mal anzugucken. Und dann kann man natürlich auch noch ganz viele andere Blattpilze zum Beispiel oder so sich mal anschauen oder Pilze, die auf Nadeln sind, im Fichtenwald einfach mal rausgehen, gucken. Das sind dann meistens Schlauchpilze, Ascomyceten. Und die haben dann ja noch mal ihre ganz eigene Welt.
Ja, was übrigens, um Schnitte zu üben, ganz gut geeignet ist, das ist die Ahorn-Teerfleckenkrankheit, finde ich. Also das sind so große schwarze Flecken, die können bis zu einem Zentimeter im Durchmesser werden, sind also, sag ich mal, relativ groß und gut zu handeln. Und wenn man also üben will, unterm Bino da Schnitte herzustellen, eignet sich das ganz gut, kann man ganz gut rehydrieren, wenn man die getrocknet hat. Und das sind also Strukturen, die man dann unter dem Mikroskop auch sehr schön sehen kann, wenn der Schnitt gut gelungen ist. Ein Punkt, der ja heute inzwischen ganz wichtig ist, das ist Kameratechnik. Ja, heute muss ja alles fotografiert werden. Und ich sehe immer wieder auf Instagram also wahnsinnig tolle mikroskopische Aufnahmen. Da gibt es also Accounts, die sich darauf spezialisiert haben, auf Mikroskopie, auf Pilzmikroskopie. Und also das lohnt sich da mal reinzuschauen, was es alles gibt. Ganz großartige Aufnahmen. Und soweit ich das überblicken kann, ist es so, dass die allermeisten Mikroskope schon automatisch, sage ich mal, Aufnahmen für Kameras haben. Also das ist quasi ganz oben so eine Fassung, ja, wo man dann eine Kamera aufstecken kann. Die Kamera muss man natürlich separat dazu kaufen und da gibt es dann eben wie bei normalen Kameras auch Qualitätsunterschiede. Also ich glaube, Olympus ist da der Marktführer für solche Mikroskopkameras. Gibt es also eine ganze Menge auf dem Markt. Ich kann übrigens aus der Erfahrung mit unseren Lehrveranstaltungen sagen, wenn die Studenten einmal herausgefunden haben, dass sie mit ihrem Handy ganz einfach durchs Okular fotografieren können, dann sind die nur noch damit beschäftigt und sind ganz begeistert. Also gerade die Mehltaupilze, die du schon angesprochen hast, sind da ganz begehrte Objekte. Wenn die gut schön scharf eingestellt sind, dann fangen die Leute an, da durchs Okular zu fotografieren. Ist ein bisschen Gefummel, funktioniert aber, hat natürlich nicht die Qualität, die jetzt eine Olympus-Kamera, eine Spezialkamera hat, aber so für mal zum Dokumentieren ist es ganz nett.
Genau. Und eine Sache habe ich auch noch vergessen. Und das liegt immer neben mir beim Mikroskopieren. Das ist ein Bleistift und ein leeres Blatt Papier, zumindest zum Anfang. Und auf dem erfasse ich alle meine Strukturen, die ich da beim Mikroskopieren eigentlich so sehe. Also ich schreibe mir auf, das war der Pilz so und so an dem und dem Tag dort und dort gefunden. Manchmal habe ich ja schon eine Idee, in welche Richtung die Gattung vielleicht geht. Und dann fange ich an, die Strukturen dort mit dem Bleistift zu erfassen und auch meine Daten von der Messung, Größe der Sporen, Informationen über die Basidien, und so weiter und so fort, Schnallen, die es bei den Basidiomyceten geben kann, zwischen den einzelnen Zellen, all diese Informationen dann aufzuzeichnen und dann natürlich die wunderschönen verschiedenen Zystiden, die es eventuell gibt. Bei den Dachpilzen eben diese hakenförmigen, die da teilweise vorkommen, all das am besten gleich zu Papier bringen. Und das geht oft leichter als zum Fotografieren, weil bis man jedes Element hat und dann die Kamera wieder eingestellt hat und so. Und klar, wenn man ganz besonders schöne Sachen hat, natürlich fotografieren, aber das meiste, das kann man relativ rasch mit dem Bleistift sich notieren und erfassen.
Hat auch zur Folge, dass man sich solche Sachen besser merkt, ne? Es ist wie beim Mitschreiben in der Vorlesung, der Schreibprozess oder auch der Zeichenprozess an sich führt schon dazu, dass man sich gewisse Sachen einfach besser merkt, dass die besser hängen bleiben. Gut. Damit würde ich sagen, sind wir schon am Ende dieser Folge. Wir hoffen, dass wir den einen oder anderen ein bisschen interessiert haben, ein bisschen angefixt haben, was die Mikroskopie angeht. Das ist ein ganz eigener Kosmos und sich in den einzutauchen, ist wirklich eine Bereicherung, muss ich sagen. Es erfordert ein bisschen Geduld, aber wenn man dranbleibt, dann lohnt sich das auf alle Fälle. Ja, ich würde sagen, wir sind damit am Ende für heute und viel Vergnügen beim Mikroskopieren.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen und es ist wirklich ein tolles Erlebnis und man kann viele Stunden dort verbringen, vor allem in der Winterzeit, wenn man nicht so gut raus kann, dann kann man noch viel beobachten und erleben.
Definitiv.
Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.